Sie hören den Kurier.
Hi, bevor wir starten, noch ein entgeltlicher Hinweis.
Wir begrüßen jetzt Andreas Duller vom Standort Marketing Kärnten bei uns. Herr Duller, in Kärnten siedeln sich zukunftsorientierte, smarte und innovative Unternehmen an. Was ist der Grund für die nachhaltige Ansiedlung?
Durch ausländische Direktinvestitionen am Standort Kärnten, wie zum Beispiel die Investition der Infineon in Villach, wird der Strukturwandel der Wirtschaft in Richtung technologieorientierte und innovative Branchen unterstützt.
Mhm. Kärnten investiert massiv in die Zukunft. Was ist die Erwartungshaltung aus Sicht des Standortmarketings?
Dadurch entstehen hochqualifizierte, exportorientierte Arbeitsplätze und die Beschäftigungsdynamik in Kärnten wird erhöht.
Verstehe. Und Kärnten ist am Weg zum Top-Hochtechnologiestandort. Was macht Kärnten international als interessanten Wirtschaftsstandort sichtbar?
Europaweit bzw. global tätige Unternehmen stärken durch ihre Aktivitäten und Marktpräsenz die internationale Sichtbarkeit Kärntens als innovativer Zukunftsstandort im Herzen Europas.
Herr Duller, vielen Dank.
Gerne.
Die Ankündigung eines neuerlichen Lockdowns und einer Impfpflicht hat am Samstag zehntausende Menschen in Wien auf die Straßen getrieben, um gegen die Maßnahmen der Regierung zu protestieren. Dabei hat sich gezeigt, dass die Demonstranten keine homogene Masse waren. Da hat man Rechtsradikale gesehen, aber auch Menschen aus der Esoterik-Szene oder doppelt Geimpfte, die gegen einen neuerlichen Lockdown auf die Straße gegangen sind. An vorderster Spitze waren aber FPÖ-Politiker und Funktionäre dabei, auch wenn Parteichef Herbert Kickl selbst an Corona erkrankt ist und nur via Videowall zu den Menschen gesprochen hat. Doch wie viel FPÖ steckt jetzt wirklich in den Protesten und wie stark missbraucht sie das demokratische Recht des Protestierens, um eine enttäuschte Bevölkerung als Wähler zu gewinnen? Wie mobilisieren die FPÖ und Parteien wie die neue Impfgegnerpartei MFG im Netz? Und haben sie damit Erfolg? Dazu habe ich heute den Experten von der Plattform Mimikama, André Wolf, zu Gast im Podcaststudio. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. 400 Anzeigen, 6 Festnahmen, 12 Anzeigen nach dem NS-Verbotsgesetz. Dazu mehrfach Attacken auf Journalisten und Kamerateams. Das ist die Bilanz der Großdemo von Wien am Samstag aus Sicht der Polizei. Zehntausende Menschen sind am Samstag also in die Innenstadt gekommen und wer denkt, dass die alle einer politischen oder gesellschaftlichen Meinung waren, der irrt. Da gab es offensichtliche Neonazis und Rechtsextreme, aber auch junge Mädchen mit Dreadlocks, die Lieder gesungen haben. Junge Menschen aus der serbokroatischen Community und Omas, die für ihre Enkel marschieren gegangen sind. Aber auch Geimpfte, denen der neuerliche Lockdown auf die Senkel geht. Der Großteil jedoch wurde über diverse Gruppen auf der Plattform Telegram motiviert zu kommen. Und dementsprechend wilde Verschwörungstheorien hat man dort auch zu hören und zu sehen bekommen. Organisiert war die große Demonstration allerdings von der FPÖ. Angeführt hätte die Kundgebung eigentlich Bundesparteiobmann Herbert Kickl, der befindet sich aber mit einer Corona-Infektion in Heimquarantäne und hat sich per Videobotschaft an die Teilnehmer gewandt.
Liebe Freunde, beschämen wir die Verängstigten in der Regierung mit unserer Zuversicht und unserem Optimismus. Und ich sage dazu, wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Es lebe die Freiheit, es lebe die Wahrheit, es lebe die Demokratie.
Es lebe die Demokratie, sagt Kickl, und das stimmt, denn in einer Demokratie können Menschen auch zu Demonstrationen auf die Straße gehen und gleichzeitig Diktatur schreien. Übrigens, auch das von Kickl so angepriesene Pferdewurmmittel Ivermectin ist gelobt worden. So hat die Grazer Allgemeinmedizinerin Maria Hubner-Mock auf der Bühne gesagt, dass es zig Studien gebe, die zeigen, dass dieses Medikament wunderbar bei einer Covid-Infektion wirkt. Wahr ist, es gibt keine einzige. Auch der Hersteller selbst warnt ausdrücklich davor, das Mittel als Covid-Medikament zu verwenden. Doch das war nicht die einzige Information mit fragwürdigem Inhalt. So gab es in diversen Corona-Gruppen auch denkwürdige Impfverschwörungen, etwa dass der Polizeihubschrauber Pfizer-Impfstoff auf die Demonstranten versprühen soll oder dass die Stadt Wien die Leute durch die Kanaldeckel impfen will. Es klingt schon fast absurd lustig, doch leider gibt es eine wachsende Zahl an Menschen, die solchen Unsinn aus den Telegram-Gruppen auch glaubt. Dem entgegen stehen die Fakten. Am Montag wurden in Österreich 13.806 neue Corona-Fälle gemeldet. Das ist der höchste Montagswert seit Pandemiebeginn. Kritisch wird die Lage in den nächsten Tagen wohl in den Spitälern. Allein am Sonntag sind 131 Spitalspatienten dazugekommen. Mittlerweile sind 3.054 Menschen mit Covid im Spital. Innerhalb einer Woche hat man 599 Patienten neu aufnehmen müssen. Doch diese Meldungen erreichen Impfgegner oder Impfskeptiker leider nur sehr selten. Sie sitzen in ihren Echokammern aus Telegram und den Facebook-Gruppen und geraten immer mehr in eine Parallelwelt, wo das Hörensagen mehr zählt als die gesicherte Information. Doch wie bekommt man diese Menschen wieder in einen Diskurs? Dazu habe ich jetzt den Kommunikationsexperten André Wolf von Mimikama bei mir zu Gast. Herr Wolf, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Gerne doch, ich grüße Sie, hallo.
Herr Wolf, wir haben ja schon davon gehört, dass es eine Theorie auf der Demonstration gab, nach der Demonstranten mit flüssigem Pfizer-Impfstoff von Helikoptern aus besprüht werden sollten. Aber welche Virentheorien werden da noch verbreitet? Gibt es da Beispiele?
Wir haben es hier natürlich mit einem Sonderfall zu tun. Am letzten Wochenende tauchten viele verschiedene, bewusst verrückt gestaltete Verschwörungstheorien auf. Einmal dieser Klassiker, dass durch den Gullideckel in die Waden geimpft wird, dass die Polizei von oben mit Flüssigimpfstoff arbeiten würde, dass es Impfstoffwasserwerfer geben würde. Hierzu müssen wir sagen, dass wir uns da im Bereich der sogenannten Trollerei bewegen. Das heißt, diese Falschmeldungen, diese Verschwörungstheorien wurden bewusst in die Welt gesetzt, um ein Bild der Dummheit zu erzeugen, um die Menschen, die dort demonstriert haben, bewusst zu diskreditieren als Menschen, die das glauben würden. Denn das ist wirklich sehr absurd, was da teilweise unterwegs war. Und teilweise, wenn man sich die Accounts angeschaut hat, hat man auch schon sehen können, okay, hier handelt es sich um Trollerei, hier hat jemand einen Scherz mit der ganzen Geschichte gemacht. Und diese Geschichte mit den Impfungen durch die Gullideckel, die ist ja schon viel, viel älter als die Demo vom letzten Wochenende selbst. Die war im englischen Bereich schon unterwegs. Also können wir davon reden, dass die klassische Idee, also die klassische Aussage, eher in den Bereich der Trollerei und Satire gefallen ist. Wenn das jetzt hier wiederholt wurde, so wie der Screenshot, den viele gesehen haben, wo diese gesamte Geschichte nochmal dargestellt wurde, wissen wir wiederum dann nicht, ob die einzelne Person jetzt vielleicht auf diese Trollerei hereingefallen ist oder bewusst ein Multiplikator ist.
Das ist ja schon fast ein Extrembeispiel, aber es gibt ja immer wieder so Verschwörungsmythen, die ein Körnchen Wahrheit auch in sich tragen. Das ist ja auch das Wesen einer Verschwörungstheorie immer. Aber warum kippen unter Anführungszeichen normale Menschen auf so etwas rein und es wird dann immer intensiver, um nicht zu sagen radikaler?
Wir haben es hier mit vielen Narrativen zu tun. Narrative sind sogenannte sinnstiftende Erzählungen, die in ihrem Erzählkern plausibel wirken, die Geschichten transportieren, die wir immer schon irgendwann mal gehört haben, die uns bekannt vorkommen und dementsprechend nicht hinterfragt werden. Ein Klassiker in der Verschwörungstheorie oder in den gesamten Geschichten der Verschwörungstheorien sind immer die Kinder, die irgendwo entführt, gequält oder umgebracht werden. Das sind Geschichten, die gehen zurück bis ins Mittelalter. Damals hat es gehießen, Vorsicht, Juden würden christliche Kinder entführen, ihnen das Blut abnehmen und das Blut müssten sie trinken, um für immer jung zu bleiben. Diese Geschichte, die schon mehrere hundert Jahre alt ist, gibt es heute noch, nur wurde sie heute neu verpackt. Wir haben sie mit der sogenannten Adrenochrom-Legende zu tun. Diese Legende besagt, dass irgendwelche diffusen Eliten Kinder entführen würden in unterirdischen Höhlen, ihnen ein Hormon abnehmen, was sie sich selbst injizieren müssten, um für immer jung zu bleiben. Wir sehen also, dass die Geschichte 1:1 adaptiert wurde und dementsprechend, weil sie so uralt ist und irgendwo schon mal gehört wurde, plausibel klingt. Und da reden wir dann von sinnstiftenden Erzählungen. Und diese Verschwörungstheorien selbst, die interessanterweise verknüpfen sich ineinander. Sie bauen Verbindungen auf. Und das war das Spannende. Wir haben also gesehen, dass es nicht alleine nur um das Coronavirus und um die Pandemie geht, sondern diese Geschichten darüber hinausgehen können. Im letzten Sommer, als in Deutschland die Hochwasserkatastrophe war, ist exakt diese Geschichte wieder hervorgekommen. Da hieß es, dass 600 Babyleichen im Katastrophengebiet aufgeschwemmt worden seien aus unterirdischen Regierungsbunkern. Und das wären angeblich die Kinder gewesen, denen das Hormon abgenommen werde. Wir sehen also, dass es nicht per se um das Virus geht, sondern es geht um eine Krisensituation. Und Krisensituationen erzeugen Mythen und diese Mythen und Verschwörungstheorien werden auch teilweise benötigt, um eine innerhalb eine Lösung anbieten zu können innerhalb der Krise. Sie bauen Feindbilder auf, Feindbilder vereinen Menschen. Das sehen wir deutlich auf den Corona-Demos beispielsweise, dass Menschen, die aus verschiedensten Anlässen zusammenkommen, also wir können nicht sagen, dass wir hier nur Rechtsextreme haben oder nur Esoteriker oder sonst irgendwie, sondern Menschen mit verschiedenen Anlässen, die in einem Feindbild oder in einem Ziel geeint sind, dort zusammenkommen und dort dann auch gemeinsam auf die Straße gehen.
In dem Zusammenhang müssen wir auch Werbung machen für unseren Verschwörungstheorien-Podcast. Fakebusters heißt der vom Kurier. Das nur dazu. Aber schauen wir uns vielleicht einmal die aktuelle Demonstration nochmal an. Wie wurde denn da auf Telegram Stimmung gemacht, auch im Sinne von den Widerstand sozusagen hochheben und auch dieses Narrativ von mein Körper gehört mir, also sehr stark auf diese körperliche Integrität zu setzen. Ist das ein großes Thema derzeit in Telegram?
Wir haben viele verschiedene Anlässe, warum Menschen dorthin gegangen sind. Ganz klar, es wurden natürlich viele verschiedene Menschen angesprochen. Einmal diese Thematik, mein Körper gehört mir, wo bewusst das Narrativ der Abtreibungen aufgegriffen wurde, obwohl hier auf der Metaebene natürlich einiges hinkt, muss man dazu sagen. Dann haben wir natürlich viele Menschen, wo wir gesehen haben, wir müssen unsere Kinder schützen, die Plakate geschrieben haben und gesagt haben, wir gehen hier zum Kinderschutz hin, wo dann dieses Narrativ der gequälten Kinder halt wieder aufgegriffen wurde. Sprich, wer sich nicht für die Kinder einsetzt, ist halt gegen die Kinder und somit ihr Feind. Das ist halt, wir haben immer dieses Schwarz-Weiß-Bild. Das ist das ganz Spannende. Es gibt nichts in der Mitte. Und das ist etwas, was ganz gefährlich gerade ist, wo wir alle den Fehler begehen. Wir vergessen die Grauzone in der Mitte. Wir fangen an, nur noch zu polarisieren und zu radikalisieren, wo ich echt dazu mahne, dass wir mal ein bisschen ruhiger werden wieder auch. Aber da können wir später noch zu reden. Und natürlich, klar, haben wir viele Mythen, die auch rund um die Impfung aufgebaut werden. Mythen, die immer schon da waren. Anfangs waren diese Geschichten davon wegen, die Impfung würde Frauen unfruchtbar machen. Die Impfung würde uns einen Chip einsetzen, womit wir dann kontrolliert werden. Das sind Klassiker, die mal mehr und mal weniger stark geglaubt werden, muss man dazu sagen. Vieles ist halt auch Trollerei. Das dürfen wir nicht vergessen an der Stelle. Also vieles wird bewusst geschürt, um sich lustig zu machen. Aber da haben wir halt dieses große Gemisch. Und natürlich ist diese gesamte Bewegung auch ja zersetzt von politischen Umschwungsideen. Wir haben also eine ganz große politische Komponente auch darin. Und wir sehen, dass bewusst Rechtsextreme auch diese, ja, die Ängste vieler Menschen für sich einvernehmen und dort auch politisch Werbung machen.
Da würde ich gern gleich einhaken, nämlich die FPÖ in Österreich, wohl die rechteste Partei derzeit, befeuert ja mit ihren Aussagen immer wieder solche Mythen auch. Inwieweit ist die Partei selbst in diesen sozialen Medien unterwegs und in diesen Telegram-Gruppen?
Das ist ja nicht neu. Wir wissen ja, dass gerade rechtspopulistische und auch rechtsextreme Parteien gerne auf Social Media vertreten sind. Es war die FPÖ, so wie in Deutschland die AfD, die auf Facebook schon vor 7, 8 Jahren extrem präsent waren und extrem ja progressive Arbeit dort gemacht haben, die Medien genutzt haben, um auch wirklich dieses Micro-Targeting auszuspielen, also wirklich gezielt ganz viele Menschen mit unterschiedlichen Aussagen anzusprechen, um so weit wie möglich Inhalte zu streuen. Und das ist natürlich auch weiterhin da. Also wir sehen, dass gezielt Menschen über Social Media angesprochen werden. Ich habe selber persönlich in meinem Newsstream im Vorfeld der Demo letzten Woche Werbung angezeigt bekommen, FPÖ-Werbung, dass wir doch auf die Demos gehen sollen. Also das heißt, es wurde auch monetär geworben letztendlich. Und Social Media ist halt weiterhin eines der wichtigsten Kanäle für Parteien.
Aber wie arbeiten die Parteien? Arbeiten die das sozusagen auch wirklich mit False-Flag-Aktionen oder setzen sie sich immer nur auf eine bestehende Strömung auf, um sozusagen eine Strömung zu verstärken und für sich politisch zu nutzen?
Bei Parteien selbst, also die offiziellen Accounts, würde ich jetzt weniger auf False-Flag-Aktionen tippen. Also es ist eher gar nicht. Wir haben es ja mit den unterschiedlichen Stufen zu tun. Wir haben einmal die offiziellen Accounts, die sich auch offiziell ausdrücken, dürfen wir nicht vergessen, die sauber und juristisch sauber sich ausdrücken, inhaltlich natürlich immer problematisch, weil sie immer versuchen, die Grenzen zu verschieben und immer wieder radikaler zu werden. Aber sie arbeiten natürlich klug mit dem, wie sie sich ausdrücken. Und dann haben wir natürlich eine Ebene des Aktivismus, also verdeckte Accounts oder Gruppen oder aktivistische Gruppen, die dann wiederum das aufgreifen und radikalisieren, die das interpretieren für ihr Vorankommen, die natürlich sagen, okay, wir haben ein Flaggschiff, sag ich jetzt mal, ein Herbert Kickl, der hatte diese Aussagen getätigt Und diese zweite Stufe an Aktivisten nutzen diese Aussagen dann, um sie zu radikalisieren, um sie dann weiter voranzutreiben auf Social Media. Das kennen wir über verschiedene Gruppen, über verschiedene Telegram-Kanäle, dass hier halt so eine Multiplikation der Aussagen stattfindet, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen.
Ist es hier wichtig, dass man auf Reizwörter und Schlüsselwörter setzt, wie eben jetzt dieses Medikament Ivermectin, das ja ein Entwurmungsmittel ist, aber jetzt gegen Corona helfen soll? Ist natürlich alles wissenschaftlich nicht bewiesen bzw. widerlegt, aber dass genau solche Reizwörter verwendet werden, eben um da eine gewisse Anzahl von Menschen hinter eine Partei zu bringen?
Da steckt natürlich eine uralte Geschichte auch wieder hinter. Natürlich, wir reden hier von alternativen Heilmethoden, die immer schon in diesem Spektrum befürwortet wurden. Das ist ganz klar. Und da zählt auch das zu, dass beispielsweise ein Vitamin D, das dürfen wir da ja auch nicht in dieser Diskussion vergessen, das wurde ebenso angepriesen, dass eine große Dosierung Vitamin D generell schützen würde, den Körper immun machen würde, so quasi nach dem Motto, ja, oh, dass das Virus kommt und jetzt sehe ich Vitamin D und gehe wieder. Das ist natürlich Unsinn irgendwo. Wir können da alle befallen werden. Sicherlich ist es richtig und gut, eine gute Immunabwehr zu haben. Ganz klar, das steht völlig außer Frage. Aber das ist jetzt kein per se Freischein gegen ein Virus generell. Und dementsprechend ist es halt schwierig zu sagen, okay, ich mag die Impfung jetzt nicht, also setze ich auf unbewiesene Heilmethoden. Das ist ja auch etwas, was lange Zeit immer wieder ja auch so ein bisschen forciert wurde, gerade im Bereich der Alternativmedizin. Dieser Gedanken, wenn etwas nicht schadet, dann ist es ja nicht schlimm, wenn ich es nehme. Ja, und das ist halt problematisch. In diesem Fall lehnt man ja wirkungsvolle Methoden ab. Wenn ich sage, Vitamin D, gut, schadet mir nicht, wenn ich es überdosiere oder ein bisschen stärker nehme, dann ist das schon okay. Und da muss ich halt sagen, nein, du blendest halt in dem Moment aus, dass die wirklich wirksamen Sachen, dass du die auf einmal nicht anerkennst. Und da haben wir ein großes Problem an dieser Stelle.
Auffällig an den Rechten oder auch Rechtsextremen ist ja dieses gesunde Körperempfinden. Man kann auch an die Nazizeit erinnert werden, wo vom gesunden Volkskörper die Rede war. Also ist das etwas, was genau in dieser Szene am stärksten herauskommt? Gleichzeitig aber auch vielleicht in ganz anderen Szenen wie Esoterik-Szenen oder so, die auch mit ähnlichen Mitteln arbeiten?
Hier haben wir exakt die Bindeglieder. Wir haben einmal diesen gesunden Volkskörper, der mich natürlich schützt. Gesunder Geist, gesunder Körper. Das sind Klassiker, die wir so kennen. Das sind, wo wir wieder bei Narrativen sind, die so übermittelt wurden, die plausibel klingen, die natürlich in der Esoterik Anklänge auch haben, natürlich. Wo in der Esoterik natürlich diese harte politische Komponente jetzt nicht mehr dabei ist. Aber da geht es dann halt auch darum, um diese alternativen Heilkünste und das Ablehnen von klassischer Medizin.
Interessant ist, dass es schon sehr viele Beiträge gibt, auch auf diversen Portalen, die auf relativ gebildete Menschen schließen lassen. Also da gibt es dann auch pseudo-juristische und pseudomedizinische Texte, wo dann gerade halt die Sachen sich herausgepickt werden aus einem medizinischen Text, der für das Narrativ spricht, dass man selber hat. Andere Sachen werden weggelassen. Also sind da schon im Hintergrund nicht auch Menschen dran, die wissen, was sie tun und was sie weglassen müssen?
Ja, natürlich. Wir dürfen nicht vergessen, das sind keine Idioten. Das ist ganz klar. Wir haben es natürlich teilweise mit Pseudo-Juristeleien zu tun. Das heißt, es wird auf einer Basis etwas aufgebaut, eine These, die soweit korrekt ist. Dann gibt es zwischendurch einen Logikfehler, der das verdreht. Und auf diesen Logikfehler wird dann die gesamte Beweiskette aufgebaut, sodass es am Ende schlüssig klingt. Also das kennen wir schon aus der Vergangenheit, beispielsweise in Deutschland die Reichsbürger oder hier in Österreich Freeman, dass sehr ähnlich argumentiert wurde, dass zum Beispiel ein Staat erfunden ist. Wir kennen die berühmte BRD GmbH, dass Deutschland eigentlich eine GmbH wäre und kein Staat. Und da gibt es irgendwelche angebliche Aussagen. Das funktioniert genauso, dass irgendwo zwischendurch ein kleiner Logikfehler versteckt ist. Und auf dem Logikfehler wird die gesamte Beweiskette dann aufgebaut. Das haben wir jetzt auch wieder. Wir kennen das auch. Wir hatten, dass es angeblich eine Klage gegen Drosten geben würde wegen den PCR-Tests. Dass die nicht gültig wären. Da sollte dann eine Massenklage in den USA gestartet werden. Ist natürlich bis heute nicht gestartet. Natürlich nicht, weil das nicht funktioniert. Aber das sind diese Gründe, die dann angeführt werden. Und das sind auch dieser Aktivismus, der dann da drin steckt.
Jetzt gibt es ja in diesen Telegram-Gruppen nicht nur Leute, die posten, sondern auch viele, die nur mitlesen. Wie groß ist denn hier diese schweigende Mehrheit und wie groß ist dann auch die Dunkelziffer an deren Leuten, die vielleicht an solche Sachen glauben, aber es vielleicht auch nicht öffentlich sagen wollen, die da sozusagen auch mit dem in Kontakt kommen, ist das vielleicht ein viel größeres Problem, als wir uns das eingestehen wollen?
Leider habe ich hierfür keine statistischen Zahlen, die das untermauern können, wie groß die Zahl ist. Aber wir haben da natürlich zwei Gruppen, die noch mitlesen. Also einmal die Gruppe der Mitlesenden aktiv, also die nicht kommentieren, sondern direkt im Kanal mitlesen. Dann noch eine zweite Gruppe, die das passiv über andere Social-Media-Kanäle bekommt. Das heißt, jemand liest das, hat ein Sharepick, ein sogenanntes Shareable dort gesehen und teilt das allen seinen Freunden auf WhatsApp weiter. So, die sehen jetzt erstmal kontextbefreit dieses Sharepick, was ein bisschen populistisch aufgebaut wird, was ganz plausibel klingt und sagt, ja, das stimmt natürlich und teilen das weiter. So wird auch eine Viralität aufgebaut, ohne zu hinterfragen, was jetzt dahinter steckt. Das haben wir sehr häufig. Und dann sitzt man am Ende, muss sich fragen, okay, was ist denn da jetzt da los? Was ist die Aussage dieses Bildes, was mir gerade geschickt wurde? Was stimmt denn jetzt, was stimmt daran nicht? Das macht es problematisch. Und das ist natürlich etwas, was viele Menschen beeinflusst, die jetzt nicht per se Verschwörungstheorien anhängen, muss man dazu sagen. Viele Menschen wissen natürlich, wenn eine Verschwörungstheorie auftaucht, dass das Unsinn ist oder dass sie da nicht glauben, die aber halt zugänglich sind, wenn es um Irritationen geht. Die dann sagen, okay, ich kenne mich jetzt gerade nicht so gut aus, vielleicht liegt ja die Wahrheit in der Mitte. Das ist sowieso ein sehr gefährlicher Satz. Also wenn ich jemanden habe, der klar wissenschaftlich argumentiert, rational auf Faktenbasis und jemand anderes kommentiert, meinungsbasiert, liegt die Wahrheit nicht zwingend in der Mitte. Das kann gar nicht in dem Fall. So, und das ist halt diese Irritation, die durch eine breite Masse an Desinformation erschaffen wird. Also wenn ich immer wieder zu bestimmten Themen immer wieder unterschiedliche Aussagen höre, von wem auch immer, dann neige ich am Ende dazu zu sagen, okay, man weiß ja gar nicht mehr, wem man glauben soll. Das ist so ein typischer Satz. Und der zeigt schon, wo das Problem steckt. Menschen sind irritiert. Und da kann ich auch niemandem einen Vorwurf machen an der Stelle, weil es ist teilweise zielgerichtet oder es funktioniert einfach so, die Art der Desinformation, dass das Ziel am Ende ist, dass eine breite Masse einfach gar nicht mehr weiß, wem sie trauen kann. Und dann haben wir natürlich auch ein Problem, dass viele Menschen der Wissenschaft nicht mehr glauben. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass es halt zu einer Ablehnung der Wissenschaft.
Und würden Sie sagen, wenn wir auch ein bisschen in die Zukunft blicken, ob die FPÖ also mit dieser Strategie auch Erfolg hat?
Es ist, wenn ich in die Zukunft blicke, ist das nie gut meist. Also ich hatte letztes Jahr, Anfang des Jahres eine sogenannte Eskalationsstufentheorie entworfen, wo ich dann beschrieben habe, wie sich Verschwörungstheorien und Falschmeldungen auf Social Media entwickeln und was dann in der Realität einhergeht. Und damit habe ich leider bisher recht gehabt. Wir sind also in dieser vierten Stufe angekommen, die besagt, dass auch auf Basis von Verschwörungstheorien eine starke Radikalität einhergeht, die auch in Gewalt sich teilweise auf der Straße zeigt. Also wir sind im Moment an einem Punkt, der ist extrem gefährlich. Wir müssen halt schauen, dass wir als Gesellschaft uns so ein bisschen besinnen, bisschen wieder runterkommen vor allem. Wir haben nun mal einen extrem schnellen und großen Informationspool im Netz, auf Social Media. Und wir müssen halt ein wenig uns besinnen und den halt auch bewusst konsumieren und auch Selbstreflexion üben. Was lese ich dort überhaupt? Wer schreibt mir dort überhaupt? Was soll damit erreicht werden? Und dementsprechend ein bisschen wieder runterkurbeln. Und im Moment kocht es. Und da warne ich nur vor. Also die Situation in Europa ist gerade nicht besonders gut zu dem Thema.
Herr Wolf, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Ja, in Österreich gibt es also schon eine Impfpflicht und nach Österreich wird auch in Deutschland eine politische Debatte über eine solche Impfpflicht immer heftiger. Ähnlich wie in Österreich hat ja auch in Deutschland Kanzlerin Angela Merkel versprochen, dass es keinerlei Impfpflicht geben wird. Dieses voreilige Versprechen rächt sich nun, sagt die deutsche Tageszeitung Welt in einem Kommentar. Am Freitag hat sich CSU-Chef Markus Söder als erster für eine verpflichtende Impfung ausgesprochen.
Ich glaube, dass wir am Ende um eine allgemeine Impfpflicht nicht herumkommen werden. Und wir müssen es einfach nochmal dringend überlegen. Wir wollen da jetzt nicht vorpreschen, aber wir mahnen dringend nochmal an, sich ehrlich zu machen. Sonst wird es eine Endlosschleife mit diesem Mist-Corona.
Und auch der bekannte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat am Samstag im TV-Sender der Bild-Zeitung gesagt, dass er die Impfpflicht auf keinen Fall ausschließen würde. Die FDP andererseits wehrt sich gegen eine Impfpflicht und will stattdessen das Impfangebot ausbauen. Immerhin da unterscheidet sich die FDP stark von der FPÖ. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.